ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
In SWR 1 Leute sind wir heute im Gespräch mit Sabine Adler, die als Osteuropa-Expertin unter anderem für das Deutschlandradio im Einsatz ist. Und heute sind so ihre Multitasking-Fähigkeiten gefragt, sage ich mal, weil parallel zu unserer Sendung auch noch Putin seine Rede zur Lage der Nation hält. Die ist auch für 10 Uhr angesetzt. Sie haben ein Auge drauf, passiert ist aber noch nichts.
Passiert ist immer noch nichts, aber man ist eigentlich daran gewöhnt, dass Putin bei solchen Anlässen immer zu spät kommt. Eigentlich kommt er überhaupt immer zu spät. Er lässt also sämtliche Staats- und Regierungschefs warten auf irgendwelchen Gipfeltreffen und so weiter. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, der vollbesetzte Saal, ich vermute, es sind mehrere hundert Abgeordnete, Regierungsmitglieder und so weiter dort vertreten, sitzen in dem Saal, alle telefonieren oder unterhalten sich und warten auf ihn. Er ist also jetzt 12 Minuten zu spät und man muss damit rechnen, dass das vielleicht noch 10 Minuten dauert oder vielleicht auch noch 20 Minuten. Da macht er sich überhaupt nichts raus. Und dann passiert auch was Lustiges. Also erst warten alle auf ihn, dann kommt er, dann spricht er und dann schläft die Hälfte des Saals ein. Das sieht man dann auch immer wieder.
Sie sind gut vernetzt mit den Menschen in Russland, obwohl ich stelle mir die Frage, wie leicht ist es, gut vernetzt zu sein mit Menschen in Russland? Welche Ansprechpartner haben Sie da?
Also man muss tatsächlich sagen, das hat sich ein bisschen geändert. Es gibt durchaus Menschen, die immer noch, das sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit uns reden, mit uns westlichen Korrespondenten, die eben wissen wollen, was tatsächlich im Land vor sich geht. Das sind Leute, die mit uns reden, weil sie möchten, dass bedrohliche Entwicklungen, und das müssen nicht immer nur politische Entwicklungen sein, bekannt werden und dass die Welt davon erfährt. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt in Sibirien ja die riesige Gebiete mit Permafrostboden. Und der Permafrostboden, der weicht immer weiter auf. Und das liegt nicht nur daran, dass die Sommer sehr, sehr heiß sind und die Winter nicht mehr so kalt sind wie sonst, sondern das liegt daran, dass Wälder abgeholzt werden oder Wälder eben auch abbrennen. Die brennen ab, weil die Feuerwehr nicht funktioniert, weil man fahrlässig ist und so weiter. Und wenn diese Waldschicht weg ist, dann wird der Permafrostboden nicht kalt gehalten, der taut auf und dann kommt alles ins Rutschen, da brechen Erdöl- und Erdgasleitungen, dann rutschen Häuser, dann werden völlig unbewohnbar. Und das Schlimmste ist, dann fangen die Mikroben im Boden an zu fressen. Und die stoßen dabei Methan aus. Und dieses Methan ist mindestens genauso gefährlich wie Kohlendioxid. Und darüber wollen Wissenschaftler unbedingt, dass wir davon erfahren, weil das eine Entwicklung ist, die eben auch die ganze Welt betrifft. Und diese Personen, die reden noch mit uns. Dann gibt es andere, das sind durchaus auch Mitarbeiter, ehemalige Freunde, die nicht mehr mit uns reden oder nicht mehr mit mir reden, weil sie gänzlich hinter Putin stehen, das absolut unterstützen, was er tut. Und die anderen tun es nicht, die reden nicht mehr mit mir, weil sie Angst haben, dass zum Beispiel herausgefunden wird, dass sie mit westlichen Leuten reden. Freunde, die noch im Land sind, viele sind ja schon gar nicht mehr im Land. Mhm. Die allermeisten Freunde würde ich jetzt gar nicht mehr in Moskau besuchen können, sondern die sind in ganz anderen Teilen Europas oder auch in Amerika. Die sind, das ist wirklich der größte Verlust eigentlich, dass man sie nicht mehr in ihrem Land besuchen kann, nicht mehr den Sommer auf der Datscha mit ihnen verbringen kann und einfach überhaupt ins Gespräch kommen kann mit ihnen.
Also man spricht dann, Sie haben das Beispiel.
Übrigens geht's jetzt los.
Das habe ich gesehen. 15 Minuten hat Herr Putin die Menge warten lassen. Sie haben gerade schon ein Beispiel genannt, dass es dann halt eher Klimathemen sind, die angesprochen werden, aber über Politik dann dieser Bereich wird definitiv vermieden.
Nee, nicht definitiv, das würde ich nicht sagen, aber da muss man dann sehr genau gucken, wie die Informationen zu mir transportiert werden. Das wird nicht auf dem direkten Weg gemacht, in aller Regel, weil man selbst den sicheren Verbindungen eigentlich nicht mehr traut. Das geht dann über Mittelsmänner und Mittelsleute.
Das russische Portal Medusa, das berichtet aktuell, dass Russland durch den Angriff der Ukraine jeden Tag 120 Tote hinnehmen muss. Todesstoß. Von insgesamt 75.000 getöteten russischen Soldaten seit Kriegsbeginn ist die Rede. Die Osteuropa-Expertin Sabine Adler ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. So ein Krieg, solche Opferzahlen, das macht doch was mit einem Land. Nämlich was mit Russland?
Also es macht nicht das, was wir hoffen. Nämlich, dass es diese Opferzahlen zu täglichen Massenprotesten führen, dass es eine große Proteststimmung gegen den Krieg gibt, dass Leute auf die Straße gehen. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass diese Toten in den Metropolen, in den europäischen Metropolen Russlands nicht zu beklagen sind. Denn das sind häufig Soldaten, die kommen aus abgelegenen Regionen, aus Burjatien, aus Jakutien. Das sind wirklich sehr, sehr weit von Moskau und St. Petersburg und Jekaterinburg entfernte Republiken, die so klein wie sie sind und so gering wie die Bevölkerung ist, aber einen doch sehr, sehr hohen Blutzoll proportional bezahlen. Und da spielen sich dann eben die Trauerfeiern, die Tragödien, die Familientragödien so weit entfernt und eben auch ganz häufig außerhalb des Blickfeldes der russischen Bevölkerung in diesen europäischen Gebieten ab.
Im russischen Sprachgebrauch, ist es da mittlerweile eigentlich ein Krieg oder wird immer noch von der Spezialoperation gesprochen in der Ukraine?
Da sind sich die Politiker mitunter selber nicht so richtig einig. Ich meine, auch Putin selbst hat schon von Krieg gesprochen, Außenminister Sergei Lavrov auf jeden Fall. Und es ist natürlich, man kann es ja nennen, wie man möchte, es ist eine Aggression, die natürlich nichts anderes als Krieg ist.
Wie isoliert ist Russland international seit dem Beginn des Krieges vor 2 Jahren? Weil ich habe mir die Frage gestellt, welche Verbündeten, welche Freunde gibt es international noch für Russland? Und da sind mir ein paar eingefallen, aber halt auch nicht allzu viele.
Ja, aber da würde ich mal sagen, da macht es die Qualität, denn es sind doch sehr erstaunliche Länder sozusagen Schulter an Schulter gerückt. Zum einen ist das China. Das ist das größte Problem, finde ich, international. China hat mit seiner, ja, im Grunde genommen Duldungshaltung gegenüber diesem Krieg, es hat nie diesen Krieg verurteilt. Es hat bestenfalls davor gewarnt, Atomwaffen einzusetzen. Somit hat Peking Moskau unglaublich den Rücken gestärkt und das ist das größte Problem international. Dann gibt es in diesem Verbund Nordkorea, das Millionen Artilleriegranaten liefert an Russland. Das ist deshalb ein Problem, weil somit diese russische Rüstungsproduktion, die ohnehin schon massiv ausgeweitet wurde, noch einmal eine Unterstützung erfährt. Und ähnlich ein nächster Freund, nämlich das iranische Regime, das mit Drohnen und Raketen und anderweitiger militärischer Hilfe auch die Angriffe gegen die Ukraine, gegen die Städte, vor allem Zivilbevölkerung, wirklich sehr unterstützt und mit befördert. Und im Gegenzug sich erhofft, dass es selber mit russischer moderner Waffentechnik gefüttert wird. Also da haben sich im Grunde genommen das, was ein amerikanischer Präsident mal gesagt hat, nämlich die Schurkenstaaten zusammengetan. Und das ist eine unheilige Allianz. Und dann müssen wir auch noch mal nach Afrika gucken und nach Lateinamerika. Auch dort ist die Isolierung Russlands mitnichten der Fall. Also man ist entweder indifferent oder man hat sogar Verständnis für Russland. Jedenfalls gibt es jetzt nicht die breite Anti-Russland-Front.
Brasilien war da ja, glaube ich, auch zuletzt pro-russisch unterwegs in den Aussagen. Also darf man auch nicht vergessen.
Brasilien schwankt immer hin und her, ja. Genau.
Sanktionen des Westens, Firmen, die sich aus dem Russland-Geschäft zurückgezogen haben, wie ist das? Was haben Sie für Erfahrungen aus den Gesprächen, die Sie führen? Wie ist das im Alltag in Russland zu spüren?
Also das unterscheidet sich extrem stark. Das gibt die Klasse, die Mittelklasse in Russland, die, jetzt komme ich wieder auf die Metropolen, denen es wirtschaftlich ganz gut geht, die bemerken, dass es bestimmte Handelsketten nicht mehr gibt, westliche Marken nicht mehr angeboten werden, dass Geschäfte schließen. Aber das ist jetzt nicht so, dass man tatsächlich in der russischen Bevölkerung Hunger leidet, darbt oder irgendwie wirklich richtig schwer betroffen ist von all dem. Es gibt bestimmte Autos nicht mehr zu kaufen, wenn sie nicht über andere Märkte eingeführt werden. Und warum man so wenig spürt von diesen Sanktionen, hat unter anderem auch damit zu tun, dass es andere Länder gibt wie die Türkei, Kasachstan, andere zentralasiatische Länder, die über Umwege mit einem Mal unglaublich hohe Exportgüter und Zahlen in russische Richtung aufweisen, die es zuvor nie gab. Und das liegt einfach daran, dass sie importieren aus europäischen Ländern und diese Güter, Waschmaschinen, was auch immer, weiter exportieren an Russland und somit helfen, diese Sanktionen zu umgehen. Und dann gibt es eine andere, wirklich erstaunliche, finde ich, Lücke, die immer noch nicht geschlossen wurde. Die betrifft das Erdgas. Russisches Erdgas kommt nach wie vor nach Europa. Es gibt nämlich kein Gasboykott, kein Embargo. Wir haben zwar viel berichtet über die Nord Stream Pipelines, die unbrauchbar gemacht worden sind durch Explosionen, von denen wir immer noch nicht wissen, wer sie eigentlich durchgeführt hat. Aber die EU hat nie erklärt, dass es einen Gasexportverbot gibt. Und das hat zur Folge, dass Flüssiggas zum Beispiel aus Russland munter angelandet wird, zum Beispiel in belgischen Häfen und von dort aus verschifft wird in alle Welt. Und damit wir weiter in Europa auch die russische Kriegskasse füllen. Und das sind solche Lücken, die sind eigentlich unverständlich.
Einige Experten meinen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Russland auch ein NATO-Land angreift. Wie schätzen Sie die Lage dahingehend ein?
Also es ist durchaus möglich, dass wenn die Aufrüstung so weitergeht und es mehr an Rüstungsgütern gibt, also die Produktion höher ist als der Verbrauch von Waffen und Munition im Krieg, dann kann es sein, dass Russland, das ist das, was Experten sagen, manche sagen in 5 bis 7 Jahren, andere sagen schon in 3 Jahren, die Fähigkeit hätte, einen Angriff auf ein NATO-Land zu beginnen. Es gibt andere Stimmen und ich würde mich denen anschließen, die sagen, das ist nicht unbedingt eine Frage von militärischer Stärke. Das kann auch sein, dass diese Nadelstiche von Russland gar nicht so einen großen Waffeneinsatz brauchen, sondern wenn wir zum Beispiel an die Enklave Kaliningrad denken, dann sind auch von dort aus Provokationen in Richtung baltische Länder möglich oder an der polnischen Grenze, zum Beispiel auch von Belarus aus. Und das, was wir jetzt gerade ganz aktuell erleben in Transnistrien, das ist auch so ein Konfliktherd, der neu entstehen kann. Und da betrifft es kein NATO-Land, aber die Ausweitung zum Beispiel auf Moldau, das Nachbarland von Moldau ist Rumänien. Also es ist sozusagen wirklich eine große Gefahr, die von Russland als der Macht ausgeht, die eben an Europa, an die NATO-Länder angrenzt.
Transnistrien, diese moldauische Region, hat gestern Moskau um Hilfe gebeten. Und das ist dann halt die Befürchtung einer Ausweitung des Ukraine-Krieges. Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen, den wir hier morgen übrigens im Gespräch haben in SWR1, Leute, der hat vor dieser Ausweitung gewarnt. Wie gefährlich schätzen Sie das ein?
Das hängt ein bisschen davon ab, was Putin jetzt zum Beispiel in der Rede zur Lage der Nation sagt. Ich verfolge hier die Nachrichtenagenturen, die Eilmeldungen. Bislang ist er nicht darauf eingegangen, aber es ist durchaus möglich, und das war das, was die große Sorge gestern auch ausgelöst hat. Dieser Kongress in Transnistrien hat sich mit einem Hilferuf an Moskau gestern gewandt und da gingen alle Alarmglocken an, weil man weiß, dass zum Beispiel die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk genau nach diesem Szenario vorgegangen sind. Da gab es zuerst den Hilferuf. Dann gab es von Seiten Russlands die Eingemeindung sozusagen, die Anerkennung dieser Republiken und dann die Aufnahme in die Russische Föderation. Das ging dann weiter mit Cherson und Saporizhje und begonnen hat es, wie wir wissen, mit der Krim 2014. Schon damals hat Transnistrien auch mit der Krim zusammen in die Russische Föderation gewollt. Und so, man muss da ein bisschen damit rechnen, dass das eine ganz, ganz schnelle Dynamik bekommen kann. Also wenn die Anerkennung bzw. die Annexion erfolgt, dann kann es sein, dass aus diesem verbalen Akt zunächst tatsächlich ein militärischer wird. Denn eine Annexion, eine Aufnahme in die Russische Föderation hat laut russischem Gesetzesverständnis, Verfassungsverständnis eben Verfassungsrang. Das heißt, die Verfassung muss erfüllt werden und eine Annexion sozusagen nachträglich auch umgesetzt werden. Und das hieße dann für die Ukraine, sie hätte eine neue Front, nämlich im Westen, denn dort liegt Transnistrien an der westlichen ukrainischen Grenze. Und dann könnte es passieren, dass die russischen Truppen, die zum Beispiel aus der Gegend von Cherson unten über den Süden, über Odessa in Richtung Moldau marschieren. Und dann hätten wir tatsächlich eine neue Front. Und dann wäre eben auch die Republik Moldau in großer Gefahr.
Aber rein aus logistischen Gründen kann sich Russland ohne weiteres einen zweiten Kriegsschauplatz leisten?
Ich glaube, das ist nicht so sehr die Frage, ob es sich das leisten kann, sondern ob es sich das leisten will. Denn anders als in der Ukraine oder in demokratischen Ländern haben wir es ja in Russland mit einer Diktatur zu tun. Und da ist zum Beispiel so etwas wie eine Mobilisierung keine Frage, die im Parlament entschieden wird, sondern die einfach an der Staatsspitze entschieden wird und dann eben auch mit brachialen Maßnahmen und Methoden durchgesetzt wird. Das haben wir gesehen. Wir können uns erinnern sicherlich alle, dass selbst Strafgefangene aus Gefängnissen herausgeholt wurden und an die Front geschickt wurden. Also der Blutzoll, den das eigene Volk leisten würde, ist ja für diese Führung, für Putin überhaupt keine Kategorie. Da gibt es keine Grenze nach oben. Das ist auch anders, als manchmal vergleicht man das mit Afghanistan, mit dem sowjetischen Krieg gegen Afghanistan. Und da heißt es immer, aus diesem Krieg, der sei doch beendet worden, weil der Blutzoll so hoch war. Aber das war eine komplett andere Zeit. Das war Gorbatschow an der Spitze, der mit Glasnost und Perestroika ermöglicht hat, dass man über die Missstände im Land offen sprechen kann, dass die Presse freier war und dass das thematisiert wurde. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Wir haben es also mit einer absolut unfreien Presse, einer gar nicht mehr vorhandenen Presse zu tun. Die Presse, die eigentlich wirkliche Presse ist im Ausland. Das andere sind staatspropagandistische Medien, die in den Händen von Putin-Vertrauten kommen. Ich schreibe zum Beispiel in dem Buch über Juri Kowaltschuk. Das ist der engste Freund von Putin, teilt Putins Faible für Geschichte, für Geschichtsverfälschung, muss man dazu sagen. Er ist derjenige, dem die wichtigste Bank in Russland, Bank Rossiya, gehört. Und der ist derjenige, dem fast alle Medien gehören. Also zum Beispiel 10 Fernsehsender. Die wichtige Suchmaschine Yandex, das ist sowas wie bei uns Google. Und sie bestimmen und der Kreml kuratiert, welche Meldungen, welche Nachrichten überhaupt per Yandex-Suchmaschine gefunden werden können. Und diese Yandex-Suchmaschine, die ist mal gestartet, ganz frei, hat aus 6000 Quellen geschöpft. Jetzt sind es handverlesene 15 Quellen, die sowieso alle Nachrichtenportale sind, die auch schon kremlfreundlich sind. Also diese Gleichschaltung, und das geht noch weiter, vielleicht kommen wir darüber noch später noch mal darauf, also Stichwort Mafia-Staat Russland, das ist eine ungeheure Macht, die sich konzentriert in Putins Händen und in die seiner Vertrauten, weil diese Machtkonzentration zum einen die Regierungsmacht umfasst, zum einen den absoluten Zugriff auf alle bewaffneten Organe und Geheimdienste, auf die wichtigsten Medien, auf die wichtigsten Unternehmen, auf die wichtigsten Finanzquellen.
Lassen Sie uns ein bisschen über die Menschen in Russland sprechen. Ich erinnere mich an Bilder kurz nach Kriegsbeginn vor 2 Jahren, dass Menschen in Russland allein dafür verhaftet wurden, weil sie ein weißes Blatt Papier oder blau-gelbe Ballons in der Hand hielten. Kritik also verboten. Was dürfen die Menschen in Russland und was dürfen sie vor allen Dingen nicht?
Was sie nicht dürfen, ist irgendeine Art von Kritik an der Führung äußern. Und wir haben gesehen, dass das sich durchaus nicht nur auf den Krieg bezieht, sondern zum Beispiel eben auch auf den Tod von Alexei Nawalny. Auch da hat es genügt, dass Menschen zu Denkmälern gegangen sind, die sie mit Opfern von Repressionen verbinden. Und sie haben Blumen abgelegt. Niedergelegt und diese Geste, diese Unterstützung und Solidarität oder einfach auch nicht nur dieser Ausdruck von Trauer, der war schon verboten. Es gab also wirklich wieder hunderte von Verhaftungen und das Regime lässt also überhaupt keinerlei Kritik an irgendetwas zu. Zum Beispiel lässt es auch keine, und das kann man sehen an den vielen Hilfsorganisationen, an den zivilgesellschaftlichen Organisationen im Land, jegliche Art von bürgerschaftlichem Engagement, das irgendwie eine Dimension hat, die als eine Gefährdung der Macht aufgefasst werden kann, ist verboten. Da geht es um die Kritik an ökologischen Verhältnissen, an Umweltverschmutzung. Da geht es um Gewalt in der Familie. Also wenn zum Beispiel Frauen Opfer häuslicher Gewalt werden, dann gab es vorher bis vor ein paar Monaten die Möglichkeit, dass sie sich zumindest an eine Hilfsorganisation wenden und dort eine Art juristischer Beratung und Unterstützung bekommen. Zum Beispiel, wenn die Polizei nicht tätig geworden ist, obwohl, ich schreibe da in dem Buch, das ja jetzt gerade veröffentlicht wurde, einen Fall, der wirklich sehr, sehr typisch und ganz normal und alltäglich ist. Also Nachbarn hören, dass eine Frau von ihrem Partner geschlagen wird, so sehr, dass sie sich größte Sorgen um das Leben dieser Frau machen. Sie setzen einen Hilferuf bei der Polizei ab, nicht nur einen, sondern insgesamt 7. Die Polizei reagiert nicht. Als die Nachbarn zur Selbsthilfe greifen, die Wohnung aufbrechen, ist die Frau tot. So, und jetzt werden genau diejenigen bestraft, die solchen Personen helfen wollen. Und Russland ist das einzige Land, was kein Gesetz gegen die Verfolgung von häuslicher Gewalt vorgesehen hat, irgendwie verankert hat. Und jeder, der sich dafür einsetzt, wird, also diese Organisationen wurden verboten. Das heißt, der Spielraum der Menschen ist unglaublich gering, sich irgendwie zu äußern, zu engagieren.
Da möchte ich noch eine Zahl nachschieben, die mir untergekommen ist in der Vorbereitung. Ein Umfrageergebnis, 45% der Russinnen und Russen haben Angst vor der Willkür der Herrschenden. Die belegt das mehr denn je wahrscheinlich, oder, diese Zahl?
Genau, das ist also ein wirklich sehr ambivalentes Verhältnis zum Staat. Auf der einen Seite ist es so, dass unglaublich viele junge Leute Staatsdiener sein wollen. Warum? Weil das eine ganz gepäppelte und eigentlich korrupte Klasse ist. Das muss man ganz klar sagen. Die Staatsdiener sind eben klar im Auftrag der Führung unterwegs und ihnen wird mit hohen Gehältern das Leben ja und auch dieser Dienst vor allem schmackhaft gemacht. Und auf der anderen Seite sollen sie aber nicht im Sinne der Bürger auch aktiv werden. Also die Staatsdiener verstehen sich durchaus eben nicht als die Diener der Bevölkerung, ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man mit dem Staat zu tun hat, also zum Beispiel wenn man mit Polizei zu tun hat, dann muss man gewahr sein, dass von dem Staat unglaubliche Gewalt auch gegen die Bürger ausgeht. Das ist bei, also man meidet im Grunde genommen die Hilfe der Polizei überhaupt in Anspruch zu nehmen, weil man nicht weiß, wie das endet. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass es eine doch relativ große Unterstützung für den russischen Staat gibt. Und zwar immer genau dann, wenn die imperiale Größe und auch imperiale Vorhaben unterstützt werden sollen oder einfach nur mal abgeglichen werden sollen, wie steht man eigentlich dazu? Dann bemerkt man, dass bei aller Kritik, die Russen vielleicht privat an ihrem Staat äußern, es genau da endet. Denn man ist stolz darauf, diesem russischen Imperium anzugehören. Und man verzeiht der Führung auch jede Menge, zum Beispiel Krieg. Man verzeiht der russischen Führung Krieg gegen ein Nachbarland. Und deshalb ist es richtig, was jetzt Putin zum Beispiel auch in seiner Rede zur Lage der Nation sagt. Die Mehrheit der Russen unterstützt diesen Krieg. Und diese Mehrheit, die muss man sich allerdings genauer angucken. Und das schlüssle ich im Buch mit Hilfe von Lev Gutkov, einem unabhängigen Soziologen, dem wohl einzigen unabhängigen Institut, auf. Denn es geht darum, tatsächlich Unterstützung bekommt Putin mit diesem Krieg oder überhaupt mit seinem Regime von einem Drittel der Bevölkerung. Weniger als ein Drittel heute lehnt diese Politik ab. Aber dazwischen, diese Masse dazwischen, die ist eigentlich die entscheidende, das sind die Indifferenten. Und weil sich die Indifferenten nicht äußern und nicht wehren, werden sie immer den Unterstützern zugeschlagen. Und so kommt es immer zu entweder einer Zweidrittelmehrheit oder sogar Dreiviertelmehrheit oder sogar einer noch höheren Mehrheit, weil die Indifferenten das alles mit sich machen lassen und zu träge sind, sich irgendwie zu äußern.
Seine Wiederwahl im kommenden Monat ist Formsache. Wladimir Putin, 6 weitere Jahre dann russischer Präsident. Habe ich irgendwas außer Acht gelassen? Spricht irgendetwas gegen Putins Wiederwahl?
Also wenn wir jetzt zynisch sind, würden wir sagen, es kann immer was passieren, aber unter normalen Umständen natürlich nicht. Der einzige Oppositionskandidat, der noch nicht mal den Namen eigentlich verdient, Oppositionskandidat ist, als es sich abzeichnete, dass sich da eine Stimmung möglicherweise aufbauen könnte, gegen den Krieg aus dem Verkehr gezogen worden. Das war völlig klar, als es geht um Sergei Naryschkin und er ist jemand, Ein Oppositionspolitiker darf man gar nicht sagen zu ihm. Er ist seit Jahr und Tag in der Staatsduma, in dem Parlament vertreten. Er ist bis jetzt überhaupt nicht aufgefallen durch eine unabhängige Meinung, aber er hat artikuliert, was viele Menschen sagen, er hat ein vorsichtige Einwände gegen den Krieg, den er so nicht nannte, Spezialoperation erhoben. Und daraufhin haben sich Zehntausende in Warteschlangen aufgereiht, um für ihn zu unterschreiben. Und natürlich ist dann genau das passiert, was jeder Beobachter, der sich ein bisschen auskennt, voraussagen konnte. Das war völlig klar, dass die Unterschriftensammlung, die er vorgelegt hat, dann nicht anerkannt wird.
Der aktuelle Spiegeltitel hat den Untertitel Die grenzenlose Macht des Wladimir Putin. Ist Putin mächtiger denn je oder sehen Sie irgendwo einen Bereich, wo seine Macht ein wenig bröckelt?
Also er ist tatsächlich im Zenit seiner Macht. Alles, was jetzt kommt, ist mutmaßlich, wenn es jetzt keine großen Eroberungen gibt und quasi sich dieses russische Reich noch neu weiter ausdehnt, dann ist er wirklich tatsächlich am Zenit und alles andere, was jetzt kommt, geht ein Stückchen weiter zurück. Aber ich habe in dem Buch Was wird aus Russland mal geschaut in Studien von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, wie eigentlich das Verhältnis zwischen Diktaturen und Kriegen ist. Und da ist es so, dass je länger ein Krieg dauert, desto unwahrscheinlicher ist, dass tatsächlich der Diktator unter diesem Krieg leidet im Sinne von, er verliert seine Macht. Die Clique, die jetzt an der Macht ist, um Putin herum, die hat wirklich große Chancen, ihn eingeschlossen, lange an der Macht zu bleiben, weil etwas eintreten wird, was wir von außen vielleicht gar nicht so bedenken. Erstens, ein solcher Diktator im Krieg hat nicht nur sowieso viel Macht, sondern noch mal durch das Kriegsrecht noch mehr Macht. Und diese Clique um ihn herum, die wird, selbst wenn der Diktator an der Spitze aus irgendeinem Grund abhanden kommt, einfach aus ihrer Mitte den Nächsten, der genauso gestrickt ist wie sie, benennen. Das ist jemand, der lenkbar ist, der führbar ist, der keine Überraschungen bietet. Und sie machen weiter wie bisher. Und das ist eigentlich die wirklich schreckliche Nachricht für die russischen Menschen, die sich vielleicht hoffen, dass der Krieg irgendwann mal zu Ende sein wird und dann vielleicht auch ein neues politisches System, ein demokratischeres System Einzug hält. Diese Hoffnung ist nicht wirklich groß, denn dieses System aufzubrechen, das ich auch vorhin schon beschrieben habe, diesen Mafiastaat aufzubrechen, dazu braucht es ja auch eine ganz große politische Kraft in Russland und die ist überhaupt nicht zu sehen.
Der Tod Alexei Nawalnys, der zeigt, gegen Putin zu sein, das ist lebensgefährlich. Hat Sie der Tod Nawalnys überrascht?
Das Todesdatum, der Tag hat mich natürlich überrascht, so wie es wahrscheinlich allen ging. Aber dass
es dazu kommen würde?
Ja, also dass Alexei Nawalny im Gefängnis sterben würde, damit habe ich gerechnet. Denn diese Bedingungen, ich habe wirklich diverse Gefängnisse in Russland besucht und habe gesehen, was das heißt, wenn man im Isolator landet. Das sind wirklich Verliese, ganz kleine Kellerräume, die kein Fenster haben, die feucht sind, die voller Ungeziefer sind, die nicht geheizt sind, in denen die Gefangenen kein Licht haben, meistens stehen müssen. Also es sind wirklich unmenschliche Bedingungen, das ist Folter und Alexei Nawalny, das hat jemand nachgerechnet, hat ungefähr 300 Tage in einem solchen Isolator zugebracht, also praktisch immer wieder und meist für viele Tage, auch im Übrigen gegen russisches Gefangenenrecht. Und dass man ihn versucht hat, klein zu kriegen, das war klar. Und wir wissen ja auch die Todesursache noch gar nicht. Ich gehe jetzt davon aus, wenn ich den Isolator beschreibe und die Haftbedingungen beschreibe, dass es kein Mord war. Aber wir wissen nicht, ob es nicht doch eine neue Vergiftung war, ob es nicht unterlassene Hilfeleistung war, weil er vielleicht krank geworden ist, wobei es nicht danach aussah, denn zwei Tage vorher, da gab es ja dieses Video, in dem er sogar noch zu Sarkasmus fähig war. Und so gesehen war der Tod an dem Tag, an dem Freitag, zwei Tage später, nun dann doch eine Überraschung.
Nawalnys Frau hat Putin gestern vor dem EU-Parlament ein blutrünstiges Monster genannt. Was denkt das russische Volk über diesen Tod? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was haben Sie für Meinungen eingeholt?
Ich weiß, dass sehr viele Menschen das natürlich mitbekommen haben, aber dass sicherlich der größte Teil der Bevölkerung diesen Tod versucht wegzuwischen, sie nicht gar nicht an sich heranzulassen. Denn was hieße das denn tatsächlich zum Beispiel zu betrauern oder auch nur mal darüber nachzudenken, weshalb eine einzige Figur, die überhaupt noch für die Opposition gestanden hat und sich im Gefängnis befand, warum von einer solchen Figur eine solche Bedrohung ausgeht für den russischen Staat, für den russischen Präsidenten, dass sie einfach verschwindet, dass sie aus dem Leben scheiden muss. Da ist, wenn man diese Frage sich als Bürger beantwortet, und ich weiß, ich kann das mal ein bisschen nachempfinden, ich bin in der DDR aufgewachsen und ich weiß, dass man sich da bestimmte Fragen am besten gar nicht stellt, denn wenn man die zu Ende denkt, dann weiß man, dass man eigentlich tätig werden müsste, dass man das nicht hinnehmen darf, dass das einfach so außerhalb jeder Größenordnung ist, jeder tolerablen Größenordnung ist. Und da ist es dann leichter wegzugucken und das gar nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Alexander Nawalny war sicherlich so, wie Sie es auch schon gesagt haben, so die prominenteste Hoffnung auf ein neues Russland. Er hat auch im Internet die Kampagne Russland ohne Putin begonnen. Ein Aufruf für einen beliebigen Kandidaten oder eine Kandidatin zu wählen oder sie zu wählen, aber eben nicht für Putin. Was ist aus dieser Kampagne Russland ohne Putin geworden jetzt?
Das muss man jetzt mal sehen. Es gibt ja auch als Zeichen des Protestes, was wirklich ein Mini-Zeichen ist, den Aufruf von anderen Oppositionellen, zu denen gehört unter anderem der ehemalige Unternehmer Michail Radakowski, an dem Wahltag selbst genau um 12 Uhr ins Wahllokal zu gehen und dort alle Namen durchzustreichen und Nawalny draufzuschreiben. Ob wir erfahren, wie viele Zettel tatsächlich in dieser Form abgegeben werden, und dann gibt's ja auch noch die elektronische Stimmenabgabe, das bezweifle ich. Ich denke nicht, dass wir das erfahren. Und das ist ja auch wirklich eine Miniform. Aber Nawalny ist, und da kommen wir auf die Opposition und die Verfasstheit der Opposition, er ist ja wirklich sehr kreativ gewesen und er hat auch immer wieder zu Aktionen aufgerufen, zu denen sich andere Oppositionelle nicht durchringen konnten, weil es nicht die reine Lehre war. Und Nawalny hat gesagt, gut, wir haben keine Chance, irgendeinen Oppositionskandidaten aufzustellen, also wählen wir doch einfach jeden außer Putin oder jede Partei außer der Putin-Partei. Und das ging vielen Oppositionellen nicht geradlinig genug vonstatten. Und deshalb haben sie sich gegen Nawalnys Vorschläge gewehrt. Nawalny hat auch in der früheren Zeit Fehler gemacht, politische, aus denen er gelernt hat, die er auch eingeräumt hat. Zum Beispiel war ein Fehler, die Annexion der Krim mit zu bejubeln. Aber das ist etwas, da hat er dann zu späterer Zeit auch anders drauf geschaut. Und das, was wir erleben an russischer Opposition, der allergrößte Teil befindet sich ja im Ausland, im europäischen, meist in den baltischen Ländern, in Polen, in Deutschland wissen wir, sind auch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigen, die tatsächlich noch im Land geblieben sind, das sind diejenigen, die so vorsichtig sein müssen, die über einzelne, individuelle, kleine Protestgesten wirklich nicht hinauskommen, weil es eben viel zu gefährlich ist, weil man für Protest für Jahre im Straflager verschwinden kann. Und dann gibt es, das hat mal eine Internet Ausstellung zusammengetragen. Die hat Fotos gemacht aus ganz vielen Städten, über 50 Städten in Russland, und hat mal diese Protestform aufgeführt. Also da sieht man zum Beispiel kleine Lego-Figuren in blau-gelben Kleidungsfarben sozusagen, hat jemand auf eine Brücke gestellt oder in ein Fenster gestellt oder einen kleinen Zettel oder eine kleine Losung gegen den Krieg. Irgendwo ganz schnell hingeschmiert, muss man schon sagen. Und man sieht an diesen ganz kleinen Gesten, dass das alles Aktionen waren, die quasi sozusagen in der Manteltasche auch wieder verschwinden können, bei denen man nicht so schnell erwischt werden kann, weil sie genauso schnell, man genauso schnell wieder weg ist, wie man das Ganze angefangen hat. Und daran sieht man, ehrlich gesagt, auch die Schwäche dieser Opposition, die nicht schwach ist, weil sie schwach ist, sondern weil sie über die Jahrzehnte, die Putin an der Macht ist, schon als FSB-Chef, vorher als KGB-Chef, auch zu Sowjetzeiten schon, Oppositionelle hat verfolgen lassen. Und wenn man die Opposition über Jahrzehnte bekämpft, muss man sich nicht wundern, dass sie dann irgendwann nicht mehr da ist.
SWR1-Hörer Peter aus Eberbach hat geschrieben, er bittet doch darum, dass das Buch von Ihnen, Was wird aus Russland, sofort ins Englische übersetzt wird und an Trump und ein paar republikanische Vertreter geschickt wird. Und Alexander Dietz aus Winterlingen, der hat sich gemeldet mit ein paar Fragen, die gebe ich Ihnen gerne mal mit an die Hand. Er fragt, was kommt nach Putin? Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Wer übernimmt im Falle des Todes? Und trifft der Satz zu, selten kommt was Besseres danach?
Ich würde sagen, um mit der letzten Frage zu beginnen, die Chance ist wirklich groß, dass es so kommt, wie der Hörer befürchtet. Denn dieses Kräfteverhältnis, was wir gerade sehen in Russland, das sieht ja gar nicht so aus, als würde es Kräfte an die Macht lassen, die mit dem Land etwas Besseres vorhaben, als nur die Diktatur weiterzuführen. Wer kann es sein, wenn Putin abtritt? Das ist also natürlich in der Verfassung geregelt. Es übernimmt zunächst erstmal der jetzige Ministerpräsident. Der ist dann der amtierende Präsident. Das ist also Herr Mishustin. Und der müsste dann Wahlen ausrufen. Und nun sehen wir das ja an den kommenden Wahlen, wie in Russland Wahlen seit Jahrzehnten abgehalten werden. Also von frei, demokratisch und fair ist keine Rede. Von Oppositionskandidaten ist auch keine Rede. Das heißt also, man kann sich vorstellen, dass ein Kandidat bestimmt wird. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, dass es mutmaßlich jemand aus dem jetzt existierenden Machtzirkel sein wird und der dann einfach an die Spitze gesetzt wird. Jetzt habe ich die mittlere Frage vergessen. Sagen Sie die mal.
Das mache ich noch. Wer übernimmt im Falle des Todes von Wladimir Putin? Aber da sind wir, glaube ich, auch bei Herrn Mishustin, also per Gesetz alleine.
Genau, dann
schon,
sind
ne?
wir da durch. Genau.
Und was mich interessieren würde, ist, wenn man in der Geschichte zurückblickt, 1917 hat es eine Meuterei russischer Soldaten an der Front in der Ukraine gegeben und dadurch kam es damals sozusagen zum Machtwechsel. Wäre sowas nochmal vorstellbar?
Ich würde das ja gar nicht ausschließen wollen und wir müssen auch einfach auch gar nicht so weit zurückgucken. Wenn wir unsere eigene deutsche Geschichte angucken, dann sehen wir auch, dass natürlich solche Überraschungen, sogar Wunder immer wieder möglich sind. Auch die Perestroika, auch das ausgerechnet Gorbatschow, jemand aus dem System, eine solche Welle von Demokratisierung lostreten konnte und damit der eiserne Vorhang in Europa fiel, das ist ja schon immer wieder etwas, was in der Geschichte immer wieder passiert. Also auch nach dieser Rede heute von Wladimir Putin, der mit Atomkrieg droht, der mit neuen Waffen droht und so weiter. Also da kann man natürlich verzweifeln, wenn man das hört und denkt, es bewegt sich absolut alles in die falsche Richtung. Und dennoch würde ich nicht so defätistisch sein und doch die Hoffnung immer noch bewahren, dass es solche Wendungen geben kann, die für uns völlig unerwartet und auch erfreulich sein können.
Aber Sie sprechen ganz deutlich dann in diesem Falle von einem Wunder.
Ja, das wäre ein Wunder, denn wenn man sich das anschaut, wir setzen doch alle unsere Hoffnung eigentlich auf eine demokratische Opposition. Und diese demokratische Opposition ist nicht in dieser Stärke vorhanden, dass sie tatsächlich eine andere Entwicklung oder das Ruder rumreißen könnte. Und wenn wir wiederum schauen, wer ist denn noch so auf dieser politischen Bühne in Russland, dann haben wir es mit einer Gruppe von einer rechtsextrem nationalistischen Opposition zu tun. Die schart sich um die Militärblocker. Denen ist der Krieg noch gar nicht hart genug und noch gar nicht entschieden genug. Die würden nicht nur das Kriegsrecht offiziell ausrufen lassen, sondern auch die gesamte die ganze Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umrüsten und umstellen lassen, was sie de facto aber schon ist. Also denke, da geht das alles nicht weit genug. Aber die wiederum sind natürlich auch nicht diejenigen, die so große Massen hinter sich versammeln. Dann haben wir das große Kapital. Das Kapital, das habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, dem widme ich auch ein wirklich großes Kapitel, weil das wichtig ist, da hinzuschauen. Das, was wir von früher kannten, dass die russischen Oligarchen unglaublich reich sind und einflussreich auch, das ist heute nur noch zur Hälfte wahr. Die sind immer noch sehr reich, aber sie sind nicht mehr besonders einflussreich. Sie müssen sich in den Dienst von Putins Krieg stellen. Und das hat zur Folge, dass jeder der Oligarchen in diesem System sozusagen mitgehangen, mitgefangen ist und sich vereinnahmen lässt, an dieser Kriegswirtschaft in der einen oder anderen Weise mitzumachen. Und untereinander gibt es enorme Machtkämpfe und enorme Verteilungskämpfe. Und wir wissen, dass in sehr, sehr wenigen Händen in diesem engsten vertrauten Kreis von Putin sich das allergrößte Kapital vereint. Wir wissen nicht, das ist das bestgehütete Geheimnis überhaupt in Russland, wie groß Putins persönlicher Reichtum ist. Aber wir können uns vorstellen, dass wenn es tatsächlich zu einem Machtwechsel kommen sollte und wenn Putin tatsächlich abtreten sollte, dass dann Verteilungskämpfe losgehen könnten. Und das Üble an dieser ganzen Konstellation ist, dass es jede Menge nicht nur regulärer Streitkräfte gibt, Nationalgarde, Polizei, Armee und so weiter, sondern auch noch über ein Dutzend Privatarmeen, die diese finanzkräftigen Unternehmer für sich rekrutieren könnten, denn sie haben das Geld, diese Söldner auch zu bezahlen. Also wir sagen, ich male nicht den Bürgerkrieg im Sinne eines Krieges, wie wir ihn nach der russischen Revolution gesehen haben, an die Wand. Aber Verteilungskriege, die durchaus auch bewaffnet geführt werden können, die sind durchaus möglich. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Unternehmer, wie viele reiche Menschen, einflussreiche Menschen in den letzten Jahren von Balkonen gefallen sind, Selbstmord begangen haben, erschossen neben ihrem Swimmingpool lagen, dann wissen wir, dass diese Art von Kämpfen längstens ausgetragen wird.
Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Russland und zum insgesamt 19. Mal hat heute Wladimir Putin eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Wir haben schon in den Nachrichten gehört, es gab eigentlich eine klare Warnung an den Westen, keine Soldaten in den Krieg in der Ukraine zu schicken, mit der Drohung sozusagen, die Konsequenzen, die könnten tragisch sein. Das ist schon eine ziemlich deutliche Sprache, oder?
Ganz genau. Es ist auch eine Wiederholung der Atomdrohung, die in Abständen ja immer wieder von Putin kam. In der Zwischenzeit haben das dann immer andere Figuren erledigt, zum Beispiel der auch ehemalige Präsident Dmitri Medvedev, der das ja auch in sehr unflätiger Sprache zwischendurch immer mal wieder in Erinnerung gebracht hat. Ich habe mir ein bisschen so nebenbei, als wir das Gespräch geführt haben, immer geschaut auf die russischen Agenturen beziehungsweise auch auf die deutschen und ausländischen Agenturen, in welchen Themenkomplexen er sozusagen vorgeht. Und das ist eigentlich so ein Déjà-vu. Er hat eben auch angefangen, zunächst erstmal neue Waffensysteme vorzustellen, die auch das wieder eine Drohung, auch natürlich Territorium der EU beziehungsweise NATO-Staaten erreichen können. Er hat auch betont, dass eine absolute Mehrheit, so hat er es formuliert, der Bevölkerung hinter ihm steht bei der Durchführung der Militäroperation. Und was ich dann aber ganz interessant fand, war, dass er einen großen Komplex angefangen hat, der ist nicht wirklich neu, nämlich da ging es um Familienpolitik. Neu ist aber daran, dass es natürlich mehr und mehr Menschen gibt, die im Krieg Angehörige verlieren und dass es mehr Witwen gibt und dass die Geburtenrate nicht so hoch ist, wie ein Feldherr möchte, dass Nachwuchssoldaten eben wieder zur Verfügung stehen. Das heißt also, dieser Schwenk im Krieg auch auf Familienförderung umzusteigen, das gehört für meine Begriffe zusammen. Und dann vielleicht noch etwas, was auch typisch ist, aber trotzdem mal gesagt werden soll. Es gab ja einen sehr großen Brain Drain, also viele Spezialisten, junge Leute, Computerspezialisten sind im Zuge der Mobilisierung im Herbst 2022 weggegangen, haben Russland verlassen und Putin beklagt das große Defizit an technischen Spezialisten, Computerspezialisten und mahnt auch wiederum die Unternehmer unbedingt in Russland zu investieren, denn das wären die wahren Patrioten. Das sind Klagen, diese zwei Klagen, die gibt es schon ziemlich lange. Und anstatt sich mal zu fragen, warum die Unternehmer nicht in Russland investieren, wiederholt er eigentlich immer nur etwas. Und in dem Buch, das ich jetzt gerade fertig geschrieben habe, da finde ich, ist eine Entwicklung auch bemerkenswert. Das ist auf der einen Seite der Raub der Putin-Clique, die sich die großen, wirklich wertvollen Unternehmen unter den Nagel gerissen haben, auf der einen Seite. Aber das, was fortgesetzt wird auf regionaler, auf lokaler Ebene, ist, dass der Raub durch die bewaffneten Strukturen, durch Beamte, durch Geheimdienst, durch Polizisten weitergeht. Das heißt, wer in Russland eine gute, florierende kleine Firma hat, muss gewahr sein, dass sie ihm weggenommen wird, dass ihm diese Firma quasi über das Vehikel eines Steuervergehens oder eines anderen Vorwurfs einfach, dass er enteignet wird. Und das ist zu einem riesigen Problem geworden, weil das sind nicht Dutzende Firmen im Jahr, sondern das sind ungefähr 300.000 Firmen im Jahr, die von Privatleuten einfach weggenommen werden und die sich irgendwelche Beamte dann aneignen. Und das hat dazu geführt, dass der Ombudsmann der russischen Wirtschaft gesagt hat, die größte verfolgte Gruppe in Russland sind die Privatunternehmer, und zwar nicht die ganz Großen, sondern die Kleinen, die Mittleren, die wirklich überhaupt keinen Schutz genießen.
Sabine Adler, die Osteuropa-Expertin in SWR1 Leute, vielen Dank für das Gespräch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.